Hallo, bonjour et bienvenue zu einer neuen Folge von Figure Franco-Allemand, dem deutsch-französischen Podcast. Der 7. Januar 2015 erschüttert Frankreich und die ganze Welt. Islamistische Terroristen stürmen die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Auslöser dafür ist die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen. Auf ihrer Flucht rufen die Täter: Wir haben den Propheten gerecht. Wir haben Charlie Hebdo getötet. Bei dem Anschlag sterben einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs sowie der Chefredakteur der Zeitung. Der Satz »Je suis Charlie« wird zu einer Solidaritätsbekundung. Gegen den Terror, für die Presse- und Meinungsfreiheit. Heute gilt das Attentat als Auftakt einer Serie islamistischer Anschläge in Frankreich. Kurz nach dem Angriff entsteht eine deutsche Ausgabe von Charlie Hebdo. Geleitet wird sie von Minka Schneider, dem Pseudonym der deutschen Journalistin Romy Strassenburg. Sie arbeitet freiberuflich für unterschiedliche deutsche und deutsch-französische Medien und beschäftigt sich vor allem mit gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen aus Frankreich. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit ihr über diese außergewöhnliche Zeit. Wer steckt hinter dem Namen Minka Schneider? Wie war es direkt nach dem Anschlag für Charlie Hebdo zu arbeiten und wie blickt sie heute, mehr als 10 Jahre später, auf den Terroranschlag von 2015 und die Debatten rund um Satire, Religion und Meinungsfreiheit in Frankreich und Deutschland? Also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Zeit nimmst, um auf unsere Fragen zu antworten und Teil unseres Podcasts zu sein. Am Anfang unserer Folge wollen wir erstmal auf deine Arbeit bei Charlie Hebdo und vor allem die deutsche Ausgabe der Zeitschrift schauen. Kannst du uns dafür vielleicht zu Anfang die Ereignisse vom 7. Januar 2015 ins Gedächtnis rufen? Was ist passiert und welche Rolle spielst du dabei?
Ja, also ich habe damals beim Newsfernsehen gearbeitet und war allerdings im Skiurlaub und mich hat die Nachricht tatsächlich oben auf dem Berg erreicht und ich musste das dann auch natürlich mit großem Erschrecken live fürs deutsche Fernsehen kommentieren und war selbst aber auch mitgenommen, weil schon klar war, dass das eine Zeitenwende war. Wir wussten, dass es eine islamistische Bedrohung gibt in Frankreich und es war nicht klar, wie sie sich äußern wird und dass sie sich dann in diesem Anschlag gegen die Satirezeitung geäußert hat, die ja für die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit in Frankreich insgesamt steht. Das war dann doch überraschend in der Art und ich bin dann so schnell wie möglich nach Paris zurückgekommen und dann haben wir auch wirklich Tage und Wochen lang über das Ereignis berichtet. Und im Nachhinein war es ja nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von islamistischen Terroranschlägen, die dann 2015 und 2016 das Land weiter erschüttert haben.
Und wie ging es dann für dich danach weiter, nach dem Anschlag?
Ja, also damals, als der Anschlag bei Charlie Hebdo stattgefunden hat, habe ich, wie gesagt, als Newsreporterin über den Anschlag berichtet für Deutschland und hatte damals meine Arbeit sowohl für Dokumentationen als auch fürs Nachrichtenfernsehen und hatte immer wieder Print, selbst war Autorin, aber hatte jetzt noch nicht im Inneren einer Zeitungsredaktion gearbeitet. Und so im Frühjahr 2016 kam jemand auf mich zu und hatte gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem Projekt mitzuarbeiten und eine französische Satirezeitung auf Deutsch rauszubringen. Also quasi in einer Übersetzung oder in einer Version für die Deutschen. Und man hat da natürlich so eine Ahnung, aber es erschien mir irgendwie auch relativ paradox, dass das tatsächlich Charlie Hebdo sein könnte. Und ich habe dann mal abgewartet und dann fand ein erstes Treffen statt, wo dann auch gleich Sicherheitsbeamte von der Polizei aufgeschlagen sind. Und dann war relativ schnell klar, okay, es geht um Charlie Hebdo. Die würden das gerne versuchen, auch im Ausland zu erscheinen und hatten sich Deutschland rausgesucht, weil aus Deutschland nach den Anschlägen eine große Solidaritätswelle kam, weil in Deutschland auch diese Ausgabe der Überlebenden, die nach den Anschlägen herausgebracht wurde, sehr, sehr viel gekauft wurde und sehr viel Anteilnahme gab. Und da hatte man sich gedacht, probieren wir doch einfach mal in Deutschland, ob es auch Leser und Leserinnen für Charlie Hebdo geben könnte. Und so kam ich da rein. Dann haben wir es über mehrere Monate geprüft und getestet und versucht zu machen. Und als wir das Gefühl hatten, dass wir es können, mit dem Team, was so aus 10 bis 15 Leuten bestand, die aber nicht in Frankreich in der Redaktion saßen, so wie ich in der französischen, sondern die à distance, also die von Deutschland aus gearbeitet haben. Und dann haben wir das sozusagen irgendwann gestartet. Genau, im Dezember 2016.
Und hattest du keine Angst, diesen Job anzutreten, kurz nach dem Attentat in 2015?
Ich hatte definitiv Angst und Bedenken, und der Beweis war ja auch, dass ich das mit einem Pseudonym gemacht habe und nicht unter meinem Klarnamen, weil mir schon klar war, dass man sehr schnell Aufmerksamkeit erregt mit diesem Namen, weil der Anschlag hatte natürlich die Vorgeschichte, dass Charlie Hebdo zu einer der Satirezeitungen auf der ganzen Welt gehörte, die auch die Mohammed-Karikaturen abgedruckt hatten. Und von der auch bekannt war, dass sie regelmäßig über Pressezeichnung über Religion veröffentlicht. Und wenn man sich in dem Bereich bewegt, war natürlich zu der damaligen Zeit klar, dass auch in Deutschland die islamistische Gefahr relativ hoch ist und dass man damit auch zu einer Zielscheibe wird. Unabhängig davon hat man natürlich in der französischen Redaktion selbst, in den Redaktionsräumen, die also auch an einem geheim gehaltenen Ort waren und die mit sehr vielen Sicherheitsvorkehrungen verbunden sind, dann tatsächlich schon wieder ein Sicherheitsgefühl, weil man einfach permanent von Polizei und von privaten Sicherheitsdiensten bewacht wird. Ich wollte das nicht für mein persönliches Leben, denn wenn dort in irgendeiner Art und Weise Drohungen passiert wären, dann hätten die französischen Sicherheitskräfte die Bedrohung einschätzen müssen und dann wäre man unter Umständen auch unter Polizeischutz gekommen, je nachdem, wie einfach man dann irgendwie aufzufinden ist. Und da das ja als freie Journalistin auch schwierig ist, sich sozusagen an ein Projekt zu binden, war mir auch klar, dass das vielleicht nicht ewig dauern wird und dass es gut wäre, wenn mein eigentlicher Name, vielleicht im Nachhinein auch nicht nur in Verbindung mit Charlie Hebdo gebracht wird.
Und wie war es für dich persönlich, unter diesem ständigen Polizeischutz und Decknamen zu arbeiten?
Also es war einerseits, so jetzt für die Außenwirkung nach Deutschland zum Beispiel, war es relativ angenehm, weil man eben nicht so mit seiner Vorgeschichte oder so in Verbindung gebracht wurde und auch nicht mit der eigenen Biografie, weil es diese Biografie ja nicht gab. Also ich musste nichts über mich erzählen. Wir konnten wirklich in den Interviews über die Zeitschrift reden, die Zeitung reden und uns da wirklich thematisch mit befassen oder Fragen besprechen, wie funktioniert Humor, wie funktioniert Satire in Deutschland und Frankreich. Aber insgesamt war es natürlich auch fürs private Umfeld schon eine gewisse Belastung, weil das Wissen darum, dass man an einem Ort arbeitet, der schon mal Zielscheibe von einem Terroranschlag war, ist natürlich nicht so einfach. Und es ist ja auch noch so, dass man journalistisch ja auch nicht nur in der Redaktion, sondern auch draußen arbeitet. Also wir sind auch auf Reportagen gefahren oder wir sind auch nach Deutschland gefahren auf Reportagen und eben zum Teil auch mit Polizeischutz unterwegs, also im ganz normalen journalistischen Vorortarbeiten bei Reportagen. Und es ist schon was Besonderes. Und insofern kann ich schon sagen, dass ich versucht habe, das ein bisschen emotional von mir fernzuhalten. Aber man ist dann schon so auch in dieser Bubble drinne. Und durch dieses Abgesperrtsein und so untereinander sein, dass es auch eine ganz enorme Intensität hat. Und diese Intensität, die machte sich dann bemerkbar, als es vorbei war. So eben nach anderthalb Jahren für mich und diese Anspannung abgefallen ist und man dann auch das Gefühl hatte, dass es sehr angenehm ist, wieder nicht jeden Tag Waffen zu sehen und sich darüber Gedanken zu machen. Und so als Anekdote kann man vielleicht noch sagen, dass man macht ja auch so Übungen in der Redaktion, also so Terrorübungen, wo man dann, also gibt ja in der Redaktion so ein Panic Room, quasi so ein hermetisch abgeriegelter Raum, den man von innen abschließen kann und der kann dann auch wirklich nur von der Polizei geöffnet werden wieder, also durch ein spezielles System von der Polizeipräfektur. Und das ist halt schon komisch, wenn man da so im Arbeitsalltag auf einmal so in den Panic Room geht und dann so eine Übung da absolviert. Und wir hatten ja auch eine besondere Nähe zu den Polizisten. Also die haben zum Beispiel in den Redaktionsräumen halt immer geduscht, weil da ja Duschen waren. Und dann war das schon immer ein bisschen komisch, wenn die da mit ihren Waffen ja, einfach so durchgelaufen sind und um da mal zu duschen. Und auch wenn wir essen gegangen sind, wenn wir ins Restaurant gegangen sind, dann waren da mitunter genauso viele Charlie Hebdo-Leute wie Polizisten oder Personenschützer. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen absurd.
Ja, das verstehe ich. Und inwiefern hat dich jetzt diese Art und Weise der Arbeit und auch das Attentat bei Charlie Hebdo verändert? Und konntest du unter deinem Decknamen trotzdem du und deine Persönlichkeit sein?
Ich würde vielleicht Pseudonym eher sagen als Deckname, weil Deckname hat so einen Agenten-Touch. Also ich würde es nicht als Decknamen bezeichnen, weil das würde ja so ein bisschen, also das hätte so ein bisschen wirklich so, dass ich da irgendwas spioniert hätte oder so. Nee, also ein Pseudonym ist ja schon im Journalismus auch üblich, wenn man für mehrere Projekte arbeitet, dann machen auch manche, auch Buchautorinnen, wählen dann mal einen Namen aus. Ich fand es ganz schön, so diese eigene Person auch irgendwie zu kreieren, weil ich mich ja auch ein Stück weit so auf was ganz Neues einlassen musste. Also sowohl auf die Satire als auch auf die besondere Erzählform, als auch auf diese Rolle, also ja auch quasi andere Leute, Übersetzer und Grafiker und so anzuleiten. Und das hat dann irgendwie gepasst, zu sagen, ja, man kreiert da nochmal irgendwie so eine neue Person. Die fanden das in der Redaktion auch so lustig, weil ich ja Romy heiße und dann Schneider als Nachnamen und das Minka Schneider kam, dadurch, dass so als Kosename es immer Rominka gab von meinen Eltern, die aus Ostdeutschland stammen. Und insofern war es auch nicht so weit weg von mir. Also es war jetzt schon was, womit ich mich identifizieren konnte. Aber im Laufe der Zeit wächst man dann auch so rein. Ich hatte dann eine Kolumne auch unter den Namen und hab mich da schnell auch an den Redaktionsalltag gewöhnt, der ja in einer Wochenzeitung ein bisschen entspannter ist als bei einer Tageszeitung, aber trotzdem mit ja sehr eindeutigen Deadlines zu tun hat, weil eine Zeitung muss irgendwann in den Druck gehen. Das muss bis dahin fertig sein. Man muss kontinuierlich jeden Tag irgendwie versuchen, mehr und mehr zu stemmen. Und am spannendsten hat sich eigentlich die Zusammenarbeit mit den Zeichnern entwickelt, sowohl mit den französischen, also mit den Charlie Hebdo-Zeichnern in der Redaktion, denen ich ja auch Themen liefern musste und Vorschläge machen musste, welches Thema in Deutschland jetzt besprochen werden kann, und zum anderen auch mit deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen, die wiederum Vorschläge gemacht haben und die mitunter also rein zeichnerisch nicht unbedingt dem Charlie Hebdo-Stil entsprochen haben, aber mit denen man dann arbeiten konnte, um zu sagen, guck mal, wenn du dein Bild so umzeichnest, wenn du das so und so nochmal überdenkst und machst, dann könnte das vielleicht passen. Und ich glaube, das Besondere an dem französischen Charlie Hebdo-Stil auch, und durch diesen Stil wird ja dann sehr klar determiniert, wie du arbeitest, der besteht eben vor allen Dingen darin, dass die Grundlage immer tatsächlich wahre Aktualität ist, also Pressemeldung. Also man arbeitet im Prinzip klassisch wie ein Journalist, indem man einfach durchgeht, was gerade aktuell ist, welche Themen aktuell sind, welche Personen, welche Geschichten, auch einfach manchmal so Fun Facts, also irgendwie eine gerettete Seerobbe oder jetzt, weiß ich nicht, Timmy der Wal wäre jetzt auch so ein Thema. Und daraus macht man dann einfach diese Zeichnung und überlegt sich den Twist sozusagen. Und auch dieses Handwerkliche zu sagen, ich bin sonst mit Fotografen unterwegs gewesen auf Reportagen oder Kameramännern und jetzt ist man mit Zeichnern unterwegs. Also man macht trotzdem die Arbeit, also interviewt Leute, aber es wird halt daneben immer gezeichnet. Und wie bringt man das nachher zu einer Zeichengeschichte zusammen? Weil Charlie Hebdo ist zwar am meisten bekannt für die Karikaturen, aber hat auf jeden Fall noch sehr viele andere Formate. Ist auch sehr textlastig, das wissen viele Deutsche auch nicht. Und hat, also es gab viele Texte zu übersetzen oder selber zu schreiben. Und hat auch diese Zeichenreportagen, also wo man vor Ort ist und ein Thema vor Ort sich anschaut und Leute interviewt. Und das wird dann am Ende eine Reportage, eine gezeichnete Reportage. So, also insofern waren sehr viele professionelle Herausforderungen einerseits, und auf der anderen Seite muss man ja in so einem Arbeitsalltag auch irgendwann Abstand nehmen davon und sagen, ja okay, es ist Charlie Hebdo, ich weiß, es waren diese Anschläge, aber das hilft mir jetzt heute nicht, wo ich den Text bis heute Abend noch übersetze, die Übersetzung noch korrigieren muss oder wo irgendwie ich mit dem Grafiker Sachen besprechen muss. Das muss man dann auch irgendwie außen vor lassen.
Ja. Du hattest es vorhin schon angeschnitten. Welchen Einfluss hatte das Attentat denn in Deutschland?
Ja, ich glaube, in Deutschland hat man vorher noch nicht so viel von Charlie Hebdo gehört. Also man hatte, glaube ich, eine Idee davon, dass Comic einen anderen Stellenwert hat. Aber die Tradition der Karikatur und der Pressezeichnung, die ist ja in Frankreich viel vertiefter. Aber trotzdem, glaube ich, hat das die Deutschen insofern sehr berührt, als dass es zum einen eben in Paris stattgefunden hat, also nicht in irgendeinem arabischen Land, wo jetzt irgendein Tourist oder so entführt wurde, sondern wirklich in Paris selbst. Das, glaube ich, das hat die Leute berührt. Dann auch das ganze Setting von dem Attentat, weil man hat ja auch Bilder gehabt, ne? Also wie die beiden Attentäter mit der Kalaschnikow da rauslaufen und dann ja Gottes groß schreien und so. Also es hatte schon auch eine krasse Dramaturgie in einer Stadt, wo, glaube ich, auch viele Deutsche gerne hinfahren, was so ein Sehnsuchtsort ist, ne? Also das Paris dann. Und dann kommt, glaube ich, noch hinzu, obwohl man jetzt Charlie Hebdo nicht so kannte, hatte man schon irgendwie das Gefühl, das kann nicht sein. Also, dass Journalisten oder KünstlerInnen umgebracht werden für ihre Arbeit, egal jetzt wie hart die ist. Also, da konnte man sich, glaube ich, relativ gut relaten zu der Thematik und hat sich dann da auf die Seite gestellt und dann ging eben Je suis Charlie auch rum. Und man muss auch sagen, das zeigt ja auch die deutsch-französische Geschichte oder Freundschaft für manche, dass sich Deutsche dann doch wahrscheinlich mehr verbunden fühlen mit Frankreich, wenn sowas in Frankreich passiert, als jetzt zum Beispiel in Korea oder selbst irgendwie in Finnland oder so. Also dass da Frankreich und Deutschland schon eine enge Connection haben und dass, wenn was in Paris passiert oder in Berlin, dass dann im anderen Nachbarland da, glaube ich, schon sehr viel Anteil genommen wird mittlerweile.
Ist diese deutsch-französische Freundschaft ein Grund, warum man sich dafür entschieden hat, das Magazin auch in Deutschland zu veröffentlichen? Oder warum hat man sich dafür entschieden?
Also es gibt für diese Entscheidung, das Magazin nach Deutschland zu exportieren, erstmal eine relativ praktische Erklärung, weil nämlich die Vertriebswege und die Abstimmung, was so Kioskverkäufe und so angeht, ein bisschen einfacher sind als mit einem Land, das sehr, sehr weit weg ist, was vielleicht auch schwierig ist, kulturell zusammenzubringen. Und ja, natürlich auch die kulturelle Nähe, die gemeinsame Geschichte, auch tragische Geschichte. Also wir reden ja auch von den Kriegen und von Kollaboration und Ähnlichem. Aber ich glaube, da wurde schon darüber überlegt, dass Deutschland vielleicht offen für sowas sein könnte. Außerdem war natürlich auf politischer Ebene durch die Euro-Krise auch nochmal klar geworden, dass eben Deutschland und Frankreich sehr wichtig füreinander sind, so. Vielleicht lag es auch daran, dass der Chefredakteur so eine ziemliche Nazi-Obsession hatte. Also der hatte, nicht jetzt im positiven Sinne, aber er hat zum Beispiel, war sehr fasziniert von einfach von dieser ganzen Bildwelt und von dieser Macht einfach, die das damals hatte im Alltag der Menschen, wie das eigentlich sein konnte im Nachbarland von Frankreich. Also ich glaube, auch er hatte zu Deutschland ein Verhältnis, dass er ein Interesse daran hatte. Wie ist Deutschland heute? Was ist da los? Und dann kommt noch als letzter Punkt vielleicht hinzu, aus strategischer Überlegung von so einem Haufen Verrückter oder auch einfach von dem Verlag, dass, wenn man es auf Englisch gemacht hätte, was ja das Naheliegendste wäre. Also du fängst ja an und sagst, okay, man kann es auf Englisch machen. Du wirst es ja nicht auf Chinesisch. Es geht ja auch um die Sprache und so. Also es wäre ja im Prinzip in Frage gekommen, Englisch, Italienisch, Spanisch, so in die Richtung. Und die Überlegung war, wenn man es auf Englisch macht und es ist so ein Versuchsballon und man weiß nicht, ob man es durchhält, wie lange man es macht, ob es funktioniert und so weiter, dann erreicht es ja auf einmal ein riesengroßes Publikum. Also weil natürlich kannst du vorher immer auch eine Karikatur übersetzen und kannst drunter schreiben, was das heißt. Aber die Idee war ja, dass das Charlie Hebdo so gemacht wird, dass es auch so aussieht. Also dass keine Übersetzung irgendwo drunter steht, sondern dass auch in den Sprechblasen in der Schrift der Zeichner die Übersetzung erscheint. Also dass die deutsche Charlie Hebdo genauso aussieht wie die französische Charlie Hebdo. Nicht irgendwie hinten mit dem Anhang und dann steht Seite 3, ist das und das die Übersetzung so. Und das hätte bedeutet, dass es auf einmal weltweit sehr schnell verbreitet hätte werden können. Also auch in Amerika, ja. Und ich glaube, da gab es auch eine gewisse Angst oder einen gewissen Respekt vor, zu sagen, wir hatten jetzt hier schon so große Probleme, weil das dann in den Ländern, wo Islamismus eben stark ist, aufgegriffen wurde und uns zurückgespiegelt hat. Wenn wir es jetzt auf Englisch machen, dann wird es ja noch extremer. Also dann setzen wir uns so ein Risiko aus, dass gleich ein sehr großes Publikum darauf Zugang hat. Und dann ist es vielleicht auch einfach zu groß von dem Aufwand der Redaktion. Da müsste man sich überlegen, orientiert man sich eher an Themen aus England oder aus den USA und so weiter. Also das erschien, glaube ich, kulturell zu weit weg, zu kompliziert, das auf Englisch zu machen. Und daher fiel dann die Entscheidung, es zu versuchen. Aber von Anfang an war es ein Versuch. Und die Idee wäre gewesen, okay, wenn man merkt, das funktioniert, könnte man vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später sich überlegen, ob man nach Spanien geht oder nach Italien. Aber es war ja dann auch für uns relativ schnell klar, dass es doch ein sehr französisches Produkt ist als Presseprodukt und dass es eben nicht so einfach ist, es zu exportieren.
Genau, dazu auch gleich noch eine nächste Frage. Was waren denn Unterschiede zwischen der französischen und der deutschen Ausgabe? Also wurden die Artikel für die deutsche Ausgabe einfach übersetzt oder mussten die Inhalte auch auf das deutsche Publikum angepasst werden?
Also es ist eine gute Frage, wie man es dann im Endeffekt wirklich tagtäglich gemacht hat in der journalistischen Arbeit. Ja, grundsätzlich ging die französische Redaktion erstmal davon aus, so wie bei der Ausgabe der Überlebenden, die ja auch in Deutschland gekauft wurde, dass es nicht schlimm sei, wenn man einfach quasi mehr oder weniger die Zeitung übersetzt. Und dann schaut man nochmal, ob man vielleicht in der Titelseite, wenn da jetzt irgendein französischer Politiker, Politikerin drauf gewesen wäre, den keiner kennt, hätte man es ja irgendwie austauschen können. Es wurde relativ schnell klar, dass gerade was die Artikel angeht, die jetzt zum Beispiel sich auch mit Umweltthemen befassen oder auch mit Kultursachen, dass die sehr, sehr spezifische Texte sind mit vielen kulturellen Referenzen und auch Persönlichkeiten, die tatsächlich für ein Publikum nur verständlich sind, das sehr, sehr frankophil ist, das sich also sehr, sehr gut in Frankreich auskennt. Und da ist natürlich die Reichweite auch begrenzt. Und insofern haben, glaube ich, als das bekannt wurde, dass Charlie Hebdo rauskommt, viele in Deutschland eine andere Erwartungshaltung gehabt und haben jetzt gedacht, wow, ist sowas wie Charlie Hebdo, kommt jetzt auch in Deutschland. Aber es ist sozusagen eine Redaktion, die in Berlin sitzt und die deutsche Autorinnen beschäftigt und so weiter. Und es war ja nicht so. Also das heißt, ich war ganz alleine in der französischen Redaktion und das ganze Team aus Übersetzern hat vor allem daran gearbeitet, zu versuchen, die Gags der Karikaturen angemessen zu übersetzen, was manchmal länger dauert für einen Satz als zum Beispiel für einen kompletten Text. Weil du musst ja so viel mit einbeziehen, denn bei einer Karikatur muss halt sofort sitzen. Also du musst sofort to the point kommen und sagen, okay, darüber lache ich und darüber lache ich nicht. Das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Und insofern war das zum Anfang vor allen Dingen Übersetzung. Ich hatte selbst eine Kolumne, die ich natürlich auf Deutsch geschrieben habe. Und um sich Deutschland mehr zu widmen, gab es eingangs tatsächlich auch auf französischer Seite mehrere Texte und Reportagen, die sich explizit mit Deutschland befasst haben. Die sind dann auch übersetzt worden für die französische Ausgabe. Also das war lustig, weil eine Zeit lang war Charlie Hebdo Frankreich auf einmal sehr deutschlandlastig. Ja, also das war sozusagen die Rückwirkung, weil man sich dann gedacht hat, okay, wir fragen einfach den Kulturautoren, ob er jetzt mal darüber schreibt, über dieses kulturelle Phänomen aus Deutschland. Oder wir schicken unseren Chef, also Riss, nach Deutschland und der macht dann eine Woche eine Reportage, 4 Seiten. Die kommt aber auch auf Französisch raus. Die war zum Beispiel in der ersten deutschen Ausgabe drin. So, und insofern gab es am Anfang so eine Wechselwirkung. Aber es wurde auch sehr schnell klar, dass die Kenntnisse der Redaktion über Deutschland begrenzt waren. Also da konnte man nicht immer so viel machen. Es blieb dann häufig eben so auf dem Niveau Merkel, Martin Schulz war es ja damals und Frauke Petri so von der AfD. Und insofern haben wir dann schnell auch damit angefangen, deutsche ZeichnerInnen zu rekrutieren und auch hier und da mal jemanden, der auf Deutsch schreibt. Und da kam dann schnell das Problem hinzu, dass natürlich, wenn da Charlie Hebdo draufsteht, die französische Redaktion auch eine unglaubliche Angst davor hat, dass da irgendwas rüberkommt, also politisch oder humormäßig, was sie jetzt wiederum nicht mögen und was sie nicht verstehen. Also musste ich dann, wenn immer es einen deutschen Text gab, den auch wieder zurückübersetzen ins Französische. Und damals gab es noch kein ChatGPT und auch noch nicht DeepL und so. Also es war wesentlich umständlicher und es hat sehr viel Arbeit gekostet, um dann dem französischen Chefredakteur den zu befragen und zu sagen, können wir den Text so bringen oder nicht. Und dann hat der in dem Text noch Änderungen gemacht und dann mussten die wieder zurückübersetzen. Also es war relativ aufwendig auch von den Workflows her. Und dann kommt noch dazu, dass es eben auch extrem aufwendig ist, das grafisch 24 Stunden diese Zeitung später rauszubringen, weil viele der Zeichnungen der Franzosen entstehen immer ganz am Ende, also am Montag, wenn der Redaktionsschluss ist. Und wir hatten dann quasi nur den Dienstag Zeit, um komplett alles grafisch ins Deutsche zu übertragen. Und das heißt, dass dann halt Übersetzer daran überlegt haben, wie man die Karikaturen übersetzt und dann ein Grafiker, Illustrator per Hand die Sachen, der konnte alle Schriftarten von allen ZeichnerInnen nachmachen Und der hat das dann mit Feder und Tinte sozusagen zum Teil, nicht immer, manche Sachen gingen auch sozusagen auf dem Computer, aber er hat viele Sachen wirklich nochmal nachgezeichnet. Das ist natürlich eine unfassbar aufwendige Arbeitsweise.
Okay, und du hattest vorhin schon gesagt, dass du knapp ein Jahr bei Charlie Hebdo geblieben bist und dann wurde die Ausgabe ja wieder abgesetzt. Warum wurde sie wieder abgesetzt nach knapp einem Jahr?
Puh, ja, es ist emotional immer noch ein bisschen schwierig, das so zu sortieren, weil man hat einerseits die emotionale Ebene, weil man hat sich ja dann doch irgendwie reingehangen. Ich habe ja auch irgendwie Interviews gegeben zu dem Zeitpunkt, irgendwie viel der deutschen Presse und habe natürlich auch versucht und für das Team auch versucht, da irgendwie das Beste zu machen und zu gucken, ob man das irgendwie auf solide Beine stellt. Der Witz ist natürlich, dass man zum Anfang über die erste Ausgabe irgendwie mehrere hunderttausend Male verkauft und dann auch immer noch mehrere tausend, was für andere Publikationen in Deutschland schon sehr gute Zahlen waren. Aber das ist natürlich nichts, was jetzt für Charlie Hebdo so aus der Entfernung den Aufwand gerechtfertigt hat. Also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir verkaufen im Monat irgendwie 30.000, 40.000 Zeitungen, was sie in Frankreich schaffen, sind das auch so gerade so, aber dann hätte man natürlich gesagt, okay, der Aufwand lohnt sich. Aber es war einmal personell ein großer Aufwand, weil es musste schon immer irgendjemand von den Franzosen, zwei oder drei Leute vom Team, an diesem Dienstag, was unser Redaktionsschluss war, mit reinkommen und mitgestalten und immer noch Zeichnungen machen, wenn eine gefehlt hat, noch irgendwas überlegen und so und das einfach visuell auch abnehmen. Also wenn man dann seine Druckfahne da hat von der Zeitung, dann muss das schon jemand von der Redaktion abnehmen. Und kommt auch noch hinzu, dass dieser private Sicherheitsdienst wird ja von Charlie Hebdo von der Redaktion selbst bezahlt. Und die französische Ausgabe macht am Montag den Redaktionsschluss. Die Zeitung erscheint dann und am Mittwoch gibt es die Redaktionskonferenz für die kommende Ausgabe. Und der Dienstag ist frei für die Leute, ja, weil die eben auch sehr viel am Wochenende arbeiten. Und dann war dieser Dienstag nicht mehr frei und man musste am Dienstag auch die Redaktion offen halten. Im Prinzip für mich und noch drei andere Leute, die dann gekommen sind. Und das ist halt, da reden wir nicht nur von ein paar hundert Euro, sondern das kostet halt richtig viel. Also hat sozusagen finanziell nicht in Einklang gestanden, aber unabhängig davon, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, Charlie Hebdo wird ja irgendwie durch die Spenden und so irgendwie noch Polster haben, unabhängig von der finanziellen Situation, ließ auch das Interesse einfach ein bisschen nach an Deutschland. Also sie haben auch alle gemerkt, dass man da irgendwie an die Grenzen kommt und es wäre jetzt die Frage gewesen, ob man nochmal rein investiert, die Redaktion vielleicht nach Berlin verlegt und vergrößert und denen aber auch mehr Unabhängigkeit gibt und sagt, okay, wir machen nochmal einen Neustart und ihr könnt irgendwie einfach quasi eigentlich euer Ding machen. Also ihr habt zwar den Namen und die Marke, aber macht es so, wie es in Deutschland funktioniert. Und das hat man natürlich nicht gewollt. Also dafür ist die Bindung der Franzosen an die Zeitung so groß, dass man nicht gesagt hätte, wir geben das aus der Hand und lassen das jetzt irgendwelche Deutschen machen. Also es ist ja auch eigentlich eine Truppe von KünstlerInnen. Also es gibt einige Journalisten, aber das andere sind auch einfach Zeichner und Künstler. Und die haben da jetzt auch nicht so die riesengroße Marketingstrategie für so eine Zeitung, die irgendwie zu promoten und rauszubringen, sondern sie machen so ihr Ding. Und dann geriet die deutsche Ausgabe so ein bisschen in den Schatten. Also sie haben es dann gemacht, aber es fehlte am Ende dann auch ein bisschen einfach bei den Franzosen so ein bisschen an Werf und Elan dafür.
Hat sich, wenn man sich Charlie Hebdo heute anguckt, im Vergleich zu 2015 etwas verändert und wenn ja, inwiefern?
Also ich glaube, es hat sich in vielerlei Hinsicht etwas verändert. Ich meine, die größte Zensur, die Zeitung erlebt hat, war natürlich das Attentat selbst, weil da sind ja, sag ich mal, sehr entscheidende und wichtige Figuren der Redaktion, also nicht nur der Chefredakteur Sharp, aber auch viele der sehr bekannten Zeichner, Wolinski, also eine Menge Leute einfach, die gar nicht mehr da waren, ja. Ich will jetzt gar nicht jeden Einzelnen herausstechen, ehrlich gesagt, aber das war schon sozusagen wie so die Seele, die weggegangen ist. Cabu zum Beispiel, auch eine große Figur. Da war eigentlich klar, okay, die Zeitung wird, egal was jetzt passiert, wird nie wieder so aussehen, weil einfach auch schon über die Hälfte der altbekannten ZeichnerInnen nicht mehr da waren. Und das ist ja klar, dass man dann irgendwie schaut, wer kommt danach, wer zeichnet jetzt, wie zeichnen die Leute. Das war sozusagen die größte Zäsur. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die politische Entwicklung im Land und auch die politische Entwicklung innerhalb des Blatts, innerhalb der Redaktion, natürlich dazu führt, dass man sich verändert. Und ich glaube, dieses Trauma des Anschlags sitzt einfach so tief, dass sich so eine Art von also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen Fetisch, aber ich bleibe mal bei dem Wort Obsession, dass man eben sehr, sehr auf dieses Thema Islam auch immer wieder draufhält auf das Thema. Ich glaube zum einen, weil man vielleicht denkt, dass man das den KollegInnen, den Getöteten schuldig sei. Ja, also zu sagen, wir vergessen nicht, wer euch das angetan hat und sie bleiben unser Feind. Zum anderen natürlich auch, weil es ein unique selling point ist. Ich meine, jedes Mal, wenn Charlie Hebdo eine Titelseite zum Islam macht, dann ist das natürlich ein Aufreger. Und dann denken die Leute sich, glaube ich, auch, okay, wir können das ja machen. Wir sind so geschützt, so. Wir können uns das vielleicht eher erlauben als andere. Und irgendwie erwarten die Leute das auch von uns, so. Das wäre jetzt eine Erklärung. Aber eine andere Erklärung ist natürlich auch, dass innerhalb der Redaktion auch bestimmte Leute an Einfluss gewonnen haben, die sich politisch mehr in die laizistische Linke einreihen und die den Islam sehr weit von sich wegweisen, weil sie prinzipiell schon sozusagen die Religion als gar nicht kompatibel mit der Republik verstehen. Und die sich dann so, also sowohl als auf, also auf Katholizismus auch, aber die sich dann auf Religion versteifen. Und dann steht natürlich, wenn wir von Religion heute sprechen, die sehr sichtbar ist im Stadtbild auch, der Islam dann sehr schnell im Mittelpunkt. Und insofern würde ich sagen, dass dieses Thema zwar schon bei Charlie Hebdo immer präsent war, also Religion und auch Islam, alleine schon durch die Mohammed-Karikaturen, aber dass es nochmal eine größere Hinwendung zu dem Thema gab, die aber eben auch Züge annimmt, die mir auch Probleme bereiten. Man kann sich natürlich immer, wenn man sich über Religion lustig macht oder auch über Eliten, da kann man sich natürlich in vielerlei Hinsicht auf verschiedene Art und Weise lustig machen. Also über die Institution, Kirche zum Beispiel, über den Priester, über den Imam und ähnliches. Das heißt, man kritisiert in dem Sinne eine Vorherrschaft einer Religion, eines Gedankens, aber man kritisiert auch die Struktur. Jetzt ist es natürlich so, dass Religion auch auf Tradition einwirkt und auf eine Gesellschaft oder eine Kultur im Allgemeinen. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frage Kopftuch oder da sind wir auch bei der Frage nach der Rolle oder dem Stellenwert der Muslime in der französischen Gesellschaft. Und jetzt ist es so, das ist nun mal durch die koloniale Einwanderungsgeschichte so, dass sich viele Muslime auch nach 2 oder 3 Generationen immer noch stark als Bürger zweiter Klasse betrachten, die einen schwierigeren Zugang hat zum Wohnungsmarkt, zum Arbeitsmarkt, zu Aufstiegschancen, zu Bildungschancen und so weiter. Das heißt, wenn ich mich jetzt dem Islam widme als Journalist oder zeichnerisch etc., dann kann ich natürlich die Religion kritisieren und sagen, es ist eine Ideologie, wenn aus Islam Islamismus wird, eine Ideologie, die also menschenverachtend ist und die sich zum Ziel gesetzt hat, die Ungläubigen auszumerzen. Und entsprechend ist das sofort natürlich zu kritisieren. Wenn ich das natürlich jetzt ausweite und sage auch, okay, die Frau mit dem Kopftuch stellt ein Problem dar, dann ziele ich sozusagen auf Leute ab, die sowieso schon in der französischen Gesellschaft am unteren Ende, sage ich mal, der Hierarchie stehen, die nicht unbedingt eine Stimme haben und die sich vielleicht jetzt sozusagen doppelt nochmal unterdrückt fühlen. Zum einen also vielleicht von dem eigenen Kulturkreis, ja, wo sie es vielleicht so empfinden könnten, wobei ich auch viele sehr moderne muslimische Frauen in Frankreich kenne, die ganz tolle Sachen machen und die mit ihrem Kopftuch absolut fein sind und das auch selbstbestimmt machen. Aber unabhängig davon will ich nur sagen, dass Charlie Hebdo leider da abgedriftet ist, auch die Gläubigen des Islam so in Sippenhaft zu nehmen für diesen islamistischen Terror, was man aus der eigenen Traumatisierung verstehen kann, aber was natürlich ein Problem darstellt, weil sich diese Leute natürlich so angegriffen fühlen dadurch und gleichzeitig sehen, wie Charlie Hebdo immer in den Himmel gehoben wird als Beispiel für Pressefreiheit und von so vielen Leuten mit dem Je suis Charlie unterstützt wird, dass sie das Gefühl haben, wer sich für Charlie Hebdo ausspricht, ist irgendwie gegen sie selbst, also ist gegen die muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt oder macht sich über sie lustig. Und insofern hat natürlich diese Fixierung von Charlie Hebdo auf dieses Thema eher zu einer Spaltung geführt. Und ich glaube, früher, also vor dem Attentat, wäre der Esprit von Charlie Hebdo immer gewesen, sich auch für unterdrückte Teile der Gesellschaft und für Minderheiten einzusetzen, sowohl aus feministischer Sicht, auch aus ökologischer, aber eben auch aus sozialer Hinsicht, Charlie Hebdo war immer bekannt als eine Zeitung, die sich eher links für die Marginalisierten der Gesellschaft einsetzt. Und das hat sich halt extrem gewandelt, wenn man da nicht mehr sehr sauber ist und da nicht mehr so unterscheidet und das alles in einen Topf wirft. Und das ist natürlich problematisch. Und dann, wie gesagt, sprach ich ja von den Leuten, die da auch mehr an Einfluss gewonnen haben, ideologisch. Die Feindbilder haben sich eben auch geändert. Ich meine, früher war das Feindbild von Charlie Hebdo wirklich immer die radikale Rechte, ja, also wirklich Marine Le Pen. Und viele der in der Redaktion hatten wirklich zu der politischen Linken die engsten Kontakte. Und das ist eben nicht mehr so. Das hängt auch damit zusammen, wie man in der Redaktion Antisemitismus bespricht. Also, dass man da durchaus die radikale Linke sehr, sehr, sehr verurteilt, auch in Jean-Luc Mélenchon so ein absolutes Feindbild gefunden hat. Und damit sind auch die politischen Standpunkte der Zeitung überhaupt nicht mehr klar abzureißen. Man hat manchmal das Gefühl, sie sind tendenziös, auch in den Kommentaren und in den Texten. Und das bereitet mir Bauchschmerzen und eben vielen anderen auch. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich zu dem Punkt, es gibt nicht mehr so viele Leute, die völlig uneingeschränkt Je suis Charlie sagen würden, weil sie merken, dass die Zeitung auch sehr spaltet, polarisiert und auch Grenzen weiterhin überschreitet, die viele mittlerweile dann doch als sehr, sehr geschmacklos empfinden.
Du hast ja eben schon gesagt, dass das eben polarisiert hat. Und dafür stellvertretend stehen vor allem die Slogans Je suis Charlie und Je ne suis pas Charlie. Was bedeuten die Slogans und wer steht dahinter?
Das ist extrem komplex, Je suis Charlie und Je ne suis pas Charlie auseinanderzuhalten von der Reaktion, so wie sie damals war. Und dann, das hast du gerade schon angedeutet, hat es natürlich auch einen Wandel gegeben innerhalb der Zeit und auch bei mir innerlich. Ich glaube, Je suis Charlie war 2015 die einzig denkbare Reaktion, die man hatte, weil man wollte zum Ausdruck bringen, dass man schockiert ist von dem Attentat, dass es einen so tief bewegt und man den Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit dahinter erkennt und das stellvertretend sagt, um die Pressefreiheit zu verteidigen und die Meinungsfreiheit und auch um zu sagen, in unserer Gesellschaft gibt es verschiedene Arten von Humor und für diese Arten von Humor ist auch Platz, selbst wenn sie für einige sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist. Und das hat man damit unterstrichen. Und es gab natürlich auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, also ich kenne auch sehr viele Muslime, die gesagt haben, Je suis Charlie. Also vielleicht sehr wenige und sehr progressive und aus bestimmten Milieus. Aber es war schon irgendwie eine Selbstverständlichkeit. So. Und mittlerweile ist wiederum bei Charlie Hebdo so viel auch passiert. Ja, wir müssen allein den 7. Oktober, die Art, wie sie über die Palästinenser mitunter gezeichnet haben, also da auch ein Humor beim Gazakrieg, den viele für deplatziert halten. So, und damit sind immer mehr Leute von der Stange gegangen. Ja, dann gab es auch bestimmte Debatten, die hat man jetzt so in der großen Öffentlichkeit und in Deutschland schon gar nicht mitbekommen. Aber dann gab es Debatten innerhalb der Zeitung über künstliche Befruchtung. Also wo man auch von einem früheren Standpunkt, der sehr positiv dem gegenüber eingestellt war, also über das Kinderbekommen von homosexuellen Paaren, ist man da auch wieder sehr zurückgewichen und hat gesagt, gibt's eigentlich ein Recht auf ein Kind? Und da wurden auch Stimmen laut, die so ein bisschen, also wo man schnell gesagt hat, was ist jetzt mit denen los? Die sind ja super konservativ, ja. Also es war beim Feminismus so. Also bei vielen, vielen Themen, auch die Kritik vielleicht, die man am Polizeistaat und am Polizeiapparat hat, die klingt zwar nach wie vor durch, aber jetzt muss man sich auch vorstellen, man ist 24/7 von Polizisten geschützt, ja, die also vom Staat stehen. Natürlich hat man dann andere Sichtweise auf Polizei als früher in den 68ern, ja, wo man gesagt hat, ein guter Flieg ist ein toter Flieg, so nach dem Motto, ja. Und auch da gab es ja einen Wandel. Also das Attentat hat sozusagen so tiefe Einschnitte hinterlassen und hat auch dazu geführt, dass ganz neue JournalistInnen und ZeichnerInnen reingekommen sind in die Zeitung, sodass es sich natürlich verändert hat. Und so wie sich die Zeitung verändert hat, hat sich auch die Haltung der Leute verändert, die Je suis Charlie gesagt haben und die heute sagen, sie sind es nicht mehr. Zum einen natürlich Muslime, ja klar, die sehen, es gibt weiterhin diesen Fetisch, von dem ich gesprochen habe und immer wieder diese Behandlung dieses Themas und vielleicht keine tiefgründige Auseinandersetzung darum, warum sich zum Beispiel vor allen Dingen junge Männer radikalisieren, was denen in dieser Gesellschaft fehlt. Also es wird dann immer sehr auf das Monster, den Islamisten so abgezielt, ja, und auf den Imam und so weiter und so fort. Aber wo wir als Gesellschaft da quasi versagt haben, wird da nicht so sehr thematisiert, was ich mir immer gerne gewünscht hätte. So. Also die fühlen sich schon mal abgehangen. Und dann kommt halt dazu, bei den Leuten, die nicht Charlie sind, zu denen gehören Leute, die diese harte laizistische Linie eher als hinderlich empfinden, um Integration im Land zu leisten. Also die sagen, indem wir jegliche Religion verbannen, stoßen wir vor allen Dingen den Muslimen vor den Kopf. Das sind dann linke oder radikalere linke Gruppen. Und dann gibt es natürlich nach wie vor auch von extrem rechter Seite Anfeindungen. Und die waren auch schon immer irgendwie nicht Charlie, weil natürlich eigentlich zur DNA von Charlie Hebdo auch gehört, sich gegen Rassismus einzusetzen und gegen die radikale Rechte. Also es ist sehr differenziert und sehr schwierig, wer noch wie für Charlie ist. Und gleichzeitig muss man auch mal sagen, die Zeitung hatte vor dem Attentat eine sehr überschaubare Leserschaft. Die wurde größer, nachdem durch das Attentat einfach auch sehr viele sich abonniert haben. Aber die Zeitung verkauft jetzt natürlich auch nicht pro Woche 10 oder 100.000 Exemplare. Also es ist auch so, dass die Bedeutung natürlich auch wieder gesunken ist und deswegen stellt sich gar nicht jeden Tag mehr die Frage, bist du jetzt Charlie oder bist du nicht Charlie? Also es gibt schon auch andere Diskurse, die mit reingekommen sind, ne? Und andere Figuren, so, die auch wichtig sind.
In diesem Zusammenhang, wo liegt denn vielleicht allgemein die Grenze der Presse- und Meinungsfreiheit im Journalismus und worüber darf sich denn Satire eigentlich wirklich lustig machen?
Satire muss eigentlich erstmal keine gedanklichen Grenzen sich setzen und auch keine Gruppen oder Personen ausschließen. Wenn man jetzt erstmal sozusagen die Kunstfreiheit so laufen lassen würde. Also ich setze mich jetzt vors weiße Blatt und sage mir, ich möchte Putin, Netanyahu, wen auch immer zeichnen. So. Insofern kann erstmal jede Art von Karikatur entstehen. Es ist ja für mich ein Unterschied, ob eine Karikatur gezeichnet wird und dann in welchem Kontext sie publiziert wird. Also wird sie publiziert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sehr prominent auf der Titelseite, wo sie dann überall zu sehen ist. Wird sie so gelauncht, dass sie viral geht? Das sind ja alles Fragen, die auch mit einer, also eine Zeitung ist ja ein Verlag gebunden, da habe ich als Verleger, Verlegerin eine gewisse Verantwortung und auch als Chefredakteur kann ich ja zum Beispiel sagen, in diesem gerade herrschenden gesellschaftlichen Kontext ist diese Karikatur eher für die Anliegen, die wir haben, eher hinderlich. Also wenn wir sie jetzt publizieren, dann denken wir zum Beispiel von einem viel wichtigeren Thema ab, was eigentlich besprochen werden muss. Oder wenn wir das jetzt publizieren, dann sagen alle, oh krass, guck mal, die haben Gisèle Pelicot benutzt für eine Karikatur mit Geschlechtsteilen. Wollen wir jetzt eigentlich diese Debatte haben? Also ist die jetzt gerade so sinnvoll? Und so weiter und so fort. Also deswegen würde ich sagen, prinzipiell, also auch wenn es um Karikaturen über Islamismus geht und es gibt gerade eine Aktualität, wo das wirklich auch dringend ist, da ein Statement zu machen und was anzuprangern, würde ich auf jeden Fall sagen, immer und auch immer alles gleich publizieren. Aber man muss halt auch nicht alles machen. Also nicht, weil man die Dinge machen kann und zeichnen darf und auch so, ja, und es soll auch keine Denkverbote geben. Aber ich finde schon, dass man sich in gewisser Art und Weise dem gesellschaftlichen Kontext stellen muss und dann fragt, in welcher Gesellschaft möchten wir, also auch die Zeichner, eigentlich leben? Und da ist das Problem, dass einige von denen eben sehr abgeschottet von der Gesellschaft leben, weil sie kaum mehr andere Leute treffen und kaum mehr in normalen Kontexten, sage ich mal, unterwegs sind und dann in einer Bubble bleiben. Und aus dieser Bubble heraus schießt sich das natürlich sehr einfach. Aber ich würde schon sagen, wenn ich mir als Zeitung das Ziel gesetzt habe, die Gesellschaft feministischer, ökologischer, gleicher, sozial gerechter zu machen, dann muss ich mir überlegen, ob es jetzt so sinnvoll ist, weil es halt der super Gag ist und mich zum Lachen bringt, diese oder jene Zeichnung oder diesen oder jenen Text zu veröffentlichen. Das hindert dich ja nicht daran, innerhalb der Redaktionssitzung irgendwie einen nach den anderen rauszuballern und einen nackten Mohammed rumzuzeigen und alle lachen total darüber und feiern das ab so. Also da sehe ich nochmal einen großen Unterschied eben zwischen, wie positioniere ich mich als Presseprodukt und wie möchte ich beitragen, was möchte ich anprangern, wen möchte ich schwächen oder stärken in der Gesellschaft so. Und ich bin die Erste, die dabei ist und sagt, wenn es hier um irgendwelche autoritären Kräfte geht und irgendwelche Diktatoren oder irgendwelche rechtsextremen Parteien oder irgendwelche religiösen Ideologen und so, natürlich, dann bitte her, egal mit welcher Zeitung so. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man jetzt nicht Dinge irgendwie produziert, die jetzt wirklich die Schwächsten der Gesellschaft auch nochmal einen reingeben. So, also das brauche ich nicht. Da sehe ich irgendwie nicht den Sinn, bis auf den kurzen Lacher. Aber eigentlich ein guter Pressezeichner, ein guter Karikaturist ist ja auch jemand, der eine Zeichnung macht und wo die Person, die sich die anschaut, nicht nur sagt, oh, es ist so krass oder oh, es ist doof, ja. Wer jetzt nur zuhört, sieht mein Kopf, der sich nach hinten die Augen rollt, nicht, sondern der sieht das Bild, ja, und sagt so, oh Gott, das ist ja krass daneben. Ja, aber es stimmt schon, dass das krass ist. Und wenn man dann das meint, ist das, was dahinter steckt. Also man findet dann nicht die Zeichnung krass, sondern den Zustand, der durch die Zeichnung angeprangert wird. Im besten Fall, wenn man Satire gut macht und politische Pressekarikatur, dann guckt man sich die Zeichnung an, ist von der Zeichnung erstmal im ersten Moment geschockt. Aber der eigentliche Schock sollte sich beziehen auf den Missstand, der durch die Zeichnung angeprangert wird. Also das Schocking alleine nur auf die Zeichnung ist irgendwie sinnlos. Also das ist für mich noch nicht genug. Das kannst du ab und zu mal haben, wenn es wirklich irgendwie, ne, kann auch mal seicht sein oder so, ja. Aber es muss irgendwie eine Ironie oder irgendwie, es muss noch eine zweite Ebene geben, der Lesart der Zeichnung. Und wenn du halt nur, wie man auf Französisch sagt, Pipi-Kacke hast, Pipi-Kacke-Humor, sagen wir auf Französisch, dann reicht es irgendwann nicht mehr aus, so.
Hast du das Gefühl, dass Charlie Hebdo da eine Grenze überschritten hat und kann man da schon von Islamophobie reden oder noch nicht?
Also ich würde dort nochmal einen Unterschied machen tatsächlich zwischen den einzelnen Zeichnern und Zeichnerinnen und den Journalisten, Journalistinnen, die da beschäftigt sind, weil ich würde sagen, nicht jede Zeichnung, in der es um das Thema Islam geht, ist gleich islamfeindlich und auch nicht jeder Text, aber es gibt durchaus in einigen der Zeichnungen sehr verletzende, für Muslime verletzende Tendenzen und Botschaften, die man dann in Teilen durchaus als islamfeindlich bezeichnen kann und auch in Texten gibt es mitunter Sätze, Aussagen, die man als Islam kritisch oder überkritisch oder feindlich vielleicht bezeichnen kann, was jetzt nicht die komplette Zeitung zu einer islamfeindlichen Publikation macht. So würde ich das sagen. Aber es gibt immer wieder einzelne Texte oder einzelne Zeichnungen, wo man durchaus Islamfeindlichkeit durchschimmern sieht. Ja, so würde ich das vielleicht bezeichnen.
Hast du das Gefühl, dass die Publikationen, von denen du gesprochen hast, von Charlie Hebdo zur zusätzlichen Stigmatisierung von Muslimen in Frankreich führt?
Ja, ich würde schon sagen, dass durch die Wiederholung, durch die immer wieder reproduzierten Bilder, zum Beispiel der verschleierten Kopftuchfrau, die da ja auch irgendwie nie einzeln gezeichnet wird, sondern immer in so ein Heer aus Frauen, die alle verschleiert sind und die irgendwie so wie Soldaten wirken. Also das entspricht jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt dem, was ich muslimischen Frauen in Frankreich treffe. Das mag so sein in irgendwelchen islamistischen Republiken oder in irgendwelchen Guerilla-Armeen, wo dann irgendwelche Frauen so eingereiht, verschleiert, da irgendwie mit einer Kalaschnikow rumballern. Das mag so sein. Aber es ist jetzt nicht der Islam, wie ich ihn im Alltag in Frankreich erlebe. Und indem ich dann immer wieder solche Bilder rekonstruiere, genauso wie von dem Sprengstoffgürtelanschlag, das ist ja so das zweite Ding. Also wenn man, ich denke jetzt eben an bestimmte Zeichner und da gibt es immer den bärtigen Sprengstoffgürtel und die Kopftuchfrau. Und das ist natürlich in der Häufigkeit, ich habe jetzt, da wird es sicherlich Leute geben, die sich damit schon beschäftigt haben, im Sinne von das mal gezählt haben, quantitativ, wie oft die vorkommen. In der deutschen Ausgabe hatten wir das gar nicht so oft. Also wir hatten das beim Breitscheidplatz und wir hatten das irgendwie noch ein, zwei Mal, dass wirklich auf der Titelseite das Thema Islam behandelt wurde. Aber wir hatten ansonsten sehr viel Merkel, Martin Schulz, Trump und so, Putin, Erdogan. Das waren ganz unterschiedliche Themen. Das war eine Zeit, als das eigentlich nicht so vordergründig war. Aber generell ja, man wirft ja auch immer den sehr rechten Magazinen vor, dass man alleine, wenn man das Wort Islam und wenn man irgendein Klischee oder so auf die Titelseite setzt oder sehr prominent besetzt, dann ist das Thema einfach immer wieder präsent. Also es geht gar nicht mehr so unbedingt, welche Botschaft man hat, sondern einfach den Leuten wird dann suggeriert, es ist sozusagen unser größtes Problem. Ja, also unser größtes Problem ist irgendwie nicht der Kapitalismus und die soziale Ungerechtigkeit, sondern das größte Problem sei jetzt irgendwie der Einfluss des Islam, der jetzt irgendwie unsere Gesellschaft kaputt machen will und uns alle umbringen will. Und da würde ich sagen, werden dann schon solche Vorurteile geschürt und immer wieder reproduziert. Das würde ich schon sagen, dass man da eine, das meinte ich ja mit der Verantwortung. Also, dass man sich selber klar darüber sein sollte, was man möchte, was in der Gesellschaft debattiert wird, welche Missstände und wo wir unsere wirklichen Probleme liegen, ja? Und ich will nicht sagen, dass der Islam keine Probleme, macht und dass es da durchaus Radikalisierungsformen gibt und auch ausländischen Einfluss, den man definitiv auch bemängeln kann. Aber ich muss jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich mir die Nachrichten jeden Tag anschalte, dass ich dann denke, dass der Islam unser allergrößtes Problem im Moment jedenfalls ist. 2015/16 war es ein sehr großes Problem, weil man die Sicherheitsbehörden waren noch nicht so weit. Der Einfluss von radikalisierten Imamen aus dem Ausland und vom Islamischen Staat war immens groß. Da war das eines der herausragendsten Probleme. Es kann auch wieder so sein, dass es so wird. Also wenn die Taliban und andere sich irgendwo in anderen Ecken der Welt wieder stärker werden, dass sie dann die Parole rausgeben, dass ihre Anhänger vor Ort in ihren Ländern Anschläge begehen sollen. Und wenn dann die Sicherheitsbehörden das nicht im Griff haben und es tun sich Lücken auf, kann das natürlich wieder so kommen. Und man sagt, ich weiß nicht, bin mir nirgendwo in Paris sicher, auf jeder Kaffeeterrasse kann es passieren und so. Im Moment habe ich aber nicht das Gefühl. Und dann pusht man künstlich eher ein Thema hoch, was das Potenzial halt hat, in der Gesellschaft noch mehr zu spalten und zu polarisieren. Und vor allen Dingen der extremen Rechten in die Hände spielt, die ja sowieso schon den Islam als Feindbild ausgemacht hat.
Wie du ja eben schon gesagt hast, ist das ja ganz ja jetzt schon auch noch ein Stück weg. Hast du aber das Gefühl, dass Journalisten seit dem Attentat trotzdem in ihrer Meinungsäußerung und Berichterstattung vorsichtiger geworden sind?
Du meinst jetzt nicht Journalisten von Charlie Hebdo, sondern generell?
Beides. Also entweder innerhalb von Charlie Hebdo, aber auch in anderen Zeitungen, andere Journalisten in anderen Formaten.
Ja, also ich glaube prinzipiell, dass definitiv Karikaturisten, PressezeichnerInnen sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Das wurde mir auch gespiegelt, auch von den Deutschen, die sehr genau überlegt haben, was können wir machen, wer guckt dazu, wer guckt dahin, in welchen Kreisen wird sich das rumgeschickt, ne? Und um nochmal ein Beispiel zu geben, ja, also in Frankreich gab es durchaus ja nochmal mit Samuel Paty, also dem Lehrer, der enthauptet wurde, weil er Charlie Hebdo-Karikaturen in seinem Unterricht gezeigt hat, ja, also da es gibt dann vereinzelt Beispiele, wo es doch auch wieder mit Mut verbunden ist, bestimmte Dinge anzusprechen und wo man sich auch in Gefahr begibt. Und ich glaube schon, dass sich JournalistInnen hier und da zurückgehalten haben und gesagt haben, ich muss jetzt nicht unbedingt diese Zeichnung machen oder diesen Text, weil es könnte für mich vielleicht mit einem Risiko verbunden sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Anschlag doch auch insofern positive Spuren hinterlassen hat, als dass sich viele dieser Journalistinnen auch wieder der Macht ihrer eigenen journalistischen Produkte bewusst geworden sind und das dann eher in einem positiven Sinne. Also dass sie sagen, wir wollen uns doch mit dem Thema konstruktiv auseinandersetzen. Und die Debatte Humor, die ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene, weil das so länderspezifisch ist und in Frankreich einfach so eine lange Tradition hat, die ich ja auch gar nicht wo ich auch dafür bin, dass sie weitergeführt wird und dass sie hochgehalten wird. Dass es so einen großen Einsatz auch über Milieus hinweg und über Altersgruppen hinweg für die Pressefreiheit und für die Meinungsfreiheit gab da 2015, das war natürlich sehr beeindruckend und ich hoffe, dass es Spuren auch bei dem einen oder anderen hinterlassen hat, die jetzt vor allen Dingen dazu führen, dass wenn es in anderen Kontexten, so wie jetzt im Moment durch die immer größere Polarisierung und den Rechtsruck der Medien, dass dort auch noch daran gedacht wird, dass die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit in der Hinsicht wichtig ist. Und dass sich da vielleicht auch die JournalistInnen erinnern, dass sie da bei Charlie Hebdo dafür gekämpft haben, dass dieser Kampf aber nie vorbei ist und dass die Gefahren von allen möglichen Seiten kommen können. Ich muss persönlich sagen, es gibt nicht nur den Islamismus, der mitunter mich überlegen lässt, ob ich ein Thema machen möchte oder nicht, weil ich weiß, dass das heikel sein kann. Genauso ist es beim Thema Antisemitismus aus anderer Richtung. Also jedes Thema, was sehr politisch aufgeladen ist und polarisiert, stellt für den Journalisten, die Journalistin die große Frage, wie möchte man sich positionieren, wie viel ist man bereit, auch seine Meinung zu sagen. Inwieweit bringt man sich bei dem oder bei dem in Verruch oder Gefahr oder setzt seine Karriere aufs Spiel? Und solche Prozesse, glaube ich, kann man nie ganz ausschließen. Ich weiß nicht, damals hat das sehr viele verstärkte Kontrollen in Redaktionen gegeben. Viele Redaktionen haben sich auch einen Wachmann angelegt und eine Einlasskontrolle und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass, also so geht's mir und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Ich glaube nicht, dass diese Angst, die man damals hatte, zur Arbeit zu gehen, dass die jetzt noch so flächendeckend so herrscht jeden Tag. Also ich glaube, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag denkt, oh mein Gott, also hinter mir steht jemand und aufgrund dieses oder jenes Artikel. Aber es liegt ja auch daran, dass es so schnelllebig geworden ist, ne? So, da kommt schon wieder das nächste Ding. Dann ja. Also zum Beispiel, ich habe mich ja dann vielleicht das noch so als Klammer zu dem Anfang, den wir hatten. Ich habe mich ja während der Zeit dafür entschieden, das Pseudonym zu nehmen und habe dann aber auch im Zuge von 2018, 2019, als mein Buch erschienen ist und ich wollte auch über Charlie Hebdo in dem Buch reden, dafür entschieden, dass ich sage, dass ich es gemacht habe. Aber auch, weil ich wusste, also A, dass ich eben nicht mehr dabei bin, so. Und zum Zweiten hatte ich auch nicht mehr das Gefühl einer immanenten Gefahr, zum Beispiel. So. Also da hatte ich dann schon das Gefühl, dass der Fokus da, dass der ein bisschen weg ist. Und ja, und vielleicht ist es letztlich auch, also es waren sehr, sehr, sehr viele Leute waren schon bei Charlie Hebdo. Also das ist jetzt nicht so, dass die alle irgendwie ihre Identität irgendwie gewechselt haben, ne, oder zu dem Thema. Da hat man dann schon ein bisschen gelockerteres Verhältnis dazu. Und wie gesagt, ich äußere mich ja heute auch durchaus kritisch zu vielen Publikationen und distanziere mich auch hier und da, werde ab und zu nochmal gefragt. Und in der Regel bleibe ich dann bei der Antwort, man kann alles machen, aber man muss nicht alles machen. Also man soll alles machen können, aber manchmal kann man sich auch als Mensch, ja, auch als Künstler die Frage stellen, ob das jetzt sein muss, ja, also oder ob einem nicht noch was Intelligenteres einfällt. Letztendlich hat es ja auch viel mit Intelligenz zu tun, einen guten Humor zu haben.
Das hat ja nicht nur die ganze Situation hat ja nicht nur einen Eindruck bei den Journalisten hinterlassen, sondern sicherlich auch in der Gesellschaft. Zeigt die Gesellschaft heute mehr oder weniger Toleranz hinsichtlich satirischer Darstellungen von sensiblen Themen oder bestimmter gesellschaftlicher Gruppen?
Ich glaube, in einer Gesellschaft, die sehr gespalten ist und wo die Extreme erstarken, was in Frankreich nun mal so ist, also das kann man an den Wahlergebnissen ablesen, wird sich auch die Satire oder auch die journalistische Berichterstattung teils radikalisieren. Also man geht ja mit und man sieht, okay, da ist ein Publikum, für die mache ich was. Also genauso wie man dann sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie was im Publikum, das sieht man auch bei Radiokommentatoren oder bei Satirikern, die auf der Bühne stehen. Wenn die wissen, sie haben da ein Publikum und können diese Witze da machen, dann werden sie die auch machen. Ja, es ist auch ein bisschen ein Spiegel dafür und radikalere Dinge. Also ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel eine nationalidentitäre Zeitung einen Artikel schreibt und weiß aber, dass das politisch in Anführungszeichen gedeckt ist, weil es genug Leute auch gibt, die so denken und die so wählen, dann werden die das natürlich auch machen. Und in dem Moment, wo sozusagen die Mitte schrumpft, die ausgewogene Mitte, ist dann immer Platz für auch radikalere Meinungen. Insofern glaube ich, ist es eher schon so, dass sich das geweitet hat, also dass sich das Sagbare eher geweitet hat, was wir sagen und raushauen können, weil es ja auch ein Abnutzungseffekt ist, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt was sehr Radikales in irgendeine Richtung sage und alles ist schon so ausgereizt, alles ist schon gesagt, also ich gucke mir den amerikanischen Präsidenten an, ich meine, da brauche ich ja eigentlich keinen Satiriker mehr, so. Also da brauche ich ja gar keinen mehr, der irgendwelche Tabus bricht, weil er es ja selber stetig macht. Also das ist auch so paradox, ja. Also man denkt, das ist dann wieder so dieser Satz, dass das Leben auch die beste Satire schreibt, ja. Also weil, was soll ich da noch irgendwie groß persiflieren oder übertreiben? Das ist ja schon überall sozusagen, die Übertreibung ist ja inhärent jetzt mittlerweile und nicht nur der Karikatur inhärent, sondern allgemein allem, dass das natürlich ein witziges Phänomen ist. Also ich würde eher fast sagen, du musst eigentlich noch immer einen draufsetzen. Also ich weiß, dass viele sagen, es hat sich jetzt doch irgendwie das Sagbare oder so verengt und man kann ja gar nichts mehr sagen. Also ich habe das Gefühl, durch diese Polarisierung ist eher so, dass die Leute dann noch mehr machen und sagen müssen, weil alles andere kann auch irgendwie gar nicht mehr mithalten mit dem sowieso schon irgendwie völlig crazy Diskurs, der irgendwie herrscht.
Als abschließende Frage würde ich dich gerne fragen, ob Charlie Hebdo für dich heute noch eine Rolle spielt.
Charlie Hebdo spielt manchmal für mich eine Rolle, wenn ich von Leuten angerufen werde, um mich dazu zu äußern. Aha, also zum Beispiel zum Jahrestag letztes Jahr natürlich, habe ich aber auch eigentlich ganz gerne darüber gesprochen, weil ich auch dachte, wenn ich zum Beispiel kritisch über Charlie Hebdo jetzt rede und auch über deren Linie, dann habe ich eine größere Legitimität und kann das sagen, weil ich den Laden von innen kenne sozusagen und weil ich auch Erklärungen habe, wie zum Beispiel eben die, wer hat eine Therapie gemacht nach dem Anschlag oder so. Also ich habe sozusagen aus der Innensicht kann ich Dinge erklären, die jetzt vielleicht irgendwie einen Medienwissenschaftler, der von außen drauf guckt, nicht erklären kann. Und dann finde ich das wichtig, dass ich mich auch dazu äußere, um einfach vielleicht die Dinge zu erklären, nicht um irgendwie KollegInnen in Schutz zu nehmen oder so, sondern um das zu erklären. So, dann gibt es natürlich noch Freunde, die geblieben sind, also wo man einfach beobachtet, wie es da weitergeht und was die machen und so. Aber aus professioneller Sicht hat es in dem Sinne jetzt für mich keine Relevanz mehr, als dass ich keine Artikel für die anbiete oder irgendwie nochmal zu den Redaktionssitzungen oder so hingehe oder so. Ich könnte das machen. Ah, und die würden bestimmt auch sagen, hey, komm irgendwie vorbei und nehmen irgendwie und trinken Kaffee mit uns oder so. Aber ich habe da auch nicht mehr so die Antenne dazu, ne? Also auch durch diese politische Linie, und ich weiß dann so, mit wem ich echt rumdiskutieren würde und wo es keinen Sinn hätte, weil das irgendwie Starkköpfe auch sind. Ja, es ist auch eine krasse Atmosphäre. Also da kann man sich auch schon mal anschreien und ausrasten. Also es geht da immer ganz schön zur Sache, ja. Und insofern beobachte ich natürlich aus menschlicher Sicht viele Kolleginnen noch und das interessiert mich so, was die produzieren. Ich sehe natürlich irgendwie hier und da eine Karikatur und über manche lache ich und über manche weniger. Und ich habe auch Kontakt noch zu einigen der Deutschen aus der deutschen Redaktion damals, und ja, und da gucke ich natürlich auch, was zum Beispiel aus den deutschen Zeichnerinnen geworden ist.
Okay, dann waren das alle meine Fragen. Vielen, vielen Dank. Auch 11 Jahre nach den Schüssen in der Redaktion von Charlie Hebdo hallt der Terror bis heute nach. Die Trauer um die Opfer bleibt, die Redaktion hat sich verändert. Der Anschlag ist bis heute im kollektiven Gedächtnis geblieben. Während der letzten Jahre verstummte Charlie Hebdo nie. Die Redaktion macht weiter, mit Stift, Satire und Provokation. Zum 10. Jahrestag des Attentats, Januar letzten Jahres, erschien deshalb eine Sonderausgabe mit einem Titel, der wie ein trotziges Versprechen klingt. Charlie Hebdo nicht tot zu kriegen. Vielen Dank an das gesamte Podcast-Team für die Realisierung dieser Folge. Das Interview wurde geführt von Raya Müller. Schnitt Lucia Schreiner. An der Redaktion wirkten außerdem Maya Bullen und Carla Schäpe mit.